Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Hello, hello und herzlich willkommen zur neuen Blackbox-Folge. Ich bin heute total excited, weil ich heute einen Fall vorbereitet habe, der mich total fasziniert hat und begeistert hat. Ich habe ihn gestern geschrieben, ich saß mehrere Stunden dran, habe wenig gegessen und getrunken, weil ich nicht aufgestanden bin, weil ich es so spannend fand. Ihr habt es wohl schon im Titel gelesen, es geht um Neurobiologie und zwar in Bezug auf Pädophilie. Und ja, ich finde es an sich schon spannend und der Fall ist super spannend und jetzt hebe ich wahrscheinlich gerade die Messlatte so weit hoch und man denkt sich so, wow, Maxi, es war halt auch nur eine Case Study. Aber gut, mich hat's begeistert.
Ich finde, das klingt auf jeden Fall super interessant. Insbesondere in puncto auf die neurobiologischen Aspekte haben wir ja noch nie so richtig über das Thema Pädophilie gesprochen. Wenn ihr wissen wollt, was Pädophilie eigentlich ist, worum es geht, wie es therapiert wird etc., dann schaut gerne mal durch unsere Folgen durch. Wir haben auf jeden Fall mindestens 2 Folgen zum Thema Pädophilie gemacht. Da könnt ihr reinhören und euch das entweder ins Gedächtnis rufen oder erstmalig lauschen. Und unabhängig davon, ich finde das Thema total interessant und ich bin auch richtig gespannt auf deine Case Study, weil es ja noch nicht so unglaublich viel Forschung zu diesen Themenbereichen gibt. Und bin sehr gespannt, was du da mitgebracht hast.
Genau, bevor wir aber mit unserem Fall starten, habe ich einen kleinen Aspekt dieses Falls zu uns jetzt geholt. Und zwar in der Case Study, wir wissen es ja, in der Forschung werden ganz, ganz viele Tests gemacht. Und in unserer Case Study gab es einen kognitiven Test, den ich tatsächlich in der Psychiatrie, in der psychiatrischen Klinik oft anwende, um Kognition zu testen bei meinen Patienten. Mhm. Und diesen Test habe ich heute einfach mal mitgebracht, der Mini-Mental-State-Test. Und ich dachte mir, den machen wir jetzt zusammen, Barbara, und gucken, ob du irgendwelche kognitiven Einschränkungen hast.
Ja, dann machen wir das mal.
Kurz als Randnotiz, der Mini-Mental-State-Test ist tatsächlich rein kognitiv so die Basics. Das heißt, wenn man da nicht die volle Punktzahl hat, no pressure for you, dann ist es tatsächlich schon ziemlich auffällig. Also eigentlich jemand, der kognitiv gesund ist, beziehungsweise da keine Einschränkung hat, sollte da eigentlich die volle Punktzahl erreichen.
Man kann im Grunde sagen, dass der MMST wie so ein Screening funktioniert. Wenn da Auffälligkeiten bestehen, dann wird tiefer nachgeguckt, was genau passiert.
Genau. Und wir machen den jetzt einfach mal zusammen. Geht auch ganz schnell.
Oh Gott, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt.
Ihr könnt ja gerne mal mitmachen, vielleicht nicht bei allen Sachen, weil manche Sachen muss die Babsi auch was schreiben oder malen. Aber die Fragen grundsätzlich könnt ihr aber einfach mal mitraten, obwohl raten schon echt schwierig wäre.
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr raten müsst, dann macht euch einen Termin beim Neurologen. Oh Gott, ich hoffe, ich muss nicht raten. Okay, fangen wir an.
Die erste Frage ist, welches Datum des Monats haben wir heute?
Der 1. Juli.
Okay, und welches Jahr?
2024.
Sehr schön. Erste beide schon richtig.
Ach, okay. Erleichterung.
Welche Jahreszeit haben wir gerade?
Sommer.
Und welcher Wochentag?
Montag? Montag.
Montag. Okay, den Monat hast du ja gerade schon gesagt. 1. Juli, das wäre die nächste Frage gewesen. In welchem Bundesland befinden wir uns?
In Baden-Württemberg.
Okay. In welcher Stadt befinden wir uns?
In Heidelberg.
Gut, wo befinden wir uns gerade räumlich gesehen? wo sind wir gerade?
In einem Aufnahmestudio.
Perfekt.
Die Adresse verrate ich euch nicht, sonst stürmt ihr Groupies hier noch die Räumlichkeiten.
Spaß. Okay, welches Stockwerk?
Ich würde es wahrscheinlich noch als das erste bezeichnen.
Würde ich auch. Wenn es jetzt falsch ist, haben wir beide kognitive Einbußen. Okay, so, damit hast du schon den ersten Teil der Orientierung bestanden. 10 von 10 Punkten, Barbara, wundervoll.
Räumlich-zeitliche Orientierung.
Genau. Mhm. Gut, dann testen wir jetzt deine Merkfähigkeit. Ich sage dir jetzt 3 Begriffe. Die musst du mir direkt danach sagen. Einfach direkt wiederholen. Und dann frage ich dich die im Laufe des Tests nochmal die 3 Begriffe. Und dann musst du mir die nochmal sagen, okay?
Okay.
Gut, die 3 Begriffe sind Apfel, Pfennig und Tisch.
Apfel, Pfennig und Tisch.
Und wieder 3 Punkte. Mensch, das läuft. Okay. Als nächstes würde ich dich bitten, das Wort Stuhl rückwärts zu buchstabieren.
L-H-U-T-S.
Yes, sehr schön. Kannst du dich noch an die 3 Worte erinnern, die ich dir gerade gesagt habe?
Apfel, Pfennig und Tisch.
Ja! Ich dachte schon, jetzt haben wir hier eins weniger. Okay, als nächstes zeige ich dir 2 Gegenstände und du musst mir sagen, was das ist.
Okay.
Was ist das?
Eine Wasserflasche.
Okay. Und was ist das?
Ein Smartphone.
Ein Smartphone. Okay. Als nächstes sage ich dir einen Satz und den musst du einfach nochmal hinterher sprechen.
Okay.
Sie leiht ihm kein Geld mehr.
Sie leiht ihm kein Geld mehr.
Wundervoll. Gut, als nächstes brauchen wir diese beiden Blätter, die vor dir liegen.
Mhm.
Nimm mal das größere Blatt. Brauchen wir doch das größere zuerst. Genau, und das, da brauchst du den Kuli noch gar nicht, den kannst du weglegen. Jetzt gebe ich dir ein paar Anweisungen und folg denen einfach.
Okay.
Stell keine Fragen, tu einfach, was ich sage.
Okay.
Nimm das Papier in die Hand. Falte es in der Mitte. Und jetzt lass es auf den Boden fallen. Super. 10 von 10. Okay, gut. Dann würde ich dich jetzt bitten, die Augen zu schließen. Okay, du darfst sie wieder aufmachen. Das hast du gut gemacht. Jetzt darfst du das kleinere Blatt nehmen mit dem Kuli. Und jetzt wäre meine Bitte an dich, dass du einfach irgendeinen vollständigen Satz schreibst. Den darfst du uns dann auch direkt vorlesen.
Das ist ein spannender Test.
Sehr gut. Zeig ihn mir mal, damit ich auch sehe, dass du wirklich was geschrieben hast. Wundervoll. Sogar grammatikalisch und rechtschreiberisch. Richtig, wir sind stolz auf dich.
Das wäre erschreckend, wenn ich weiß und nicht.
Okay, dann darfst du einmal dein Blatt umdrehen. Und ich zeige dir hier jetzt eine Figur.
Mhm.
Für euch Hörer, das sind 2 Fünfecken, die übereinander gelegt sind. Und diese Figur würde ich dich bitten, einfach mal abzumalen. Muss nicht schön sein, einfach nur abmalen.
Oh Gott, ich bin so schlecht im Zeichnen. Das ist wirklich richtig erschreckend.
Man sollte erkennen, was es sein soll.
Ich bin nicht sicher.
Sehr gut. Sehr gut. Okay. Damit ist der Test zu Ende. Barbara, ich freue mich, dir mitzuteilen, dass du die volle Punktzahl erreicht hast. Wir sind bei, ich glaube, 30 Punkte kann man erreichen, ne?
Ja.
Ja, 30 von 30 Punkten. Keine kognitiven Einbußen. Wir müssen keine weiteren neurologischen Tests machen.
Ich bin beruhigt.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, solltet ihr irgendwann bei diesem Test, bei den Dingen, wo ihr mitmachen konntet, Schwierigkeiten gehabt haben, wäre es vielleicht tatsächlich mal sinnvoll, vielleicht den nochmal zu machen und dann mal zu gucken, ob da Einbußen sein können.
Dazu muss ich sagen, wenn ihr euch unter etwas leichtem, ganz leichtem Leistungsdruck befunden habt, so wie ich, während einer Podcastaufnahme einen Test machen zu müssen und ihr deswegen kurz das Wort Tisch oder das Wort Apfel und das Wort Pfennig nicht mehr wusstet, das ist okay, das ist der Aufregung geschuldet. Alles andere solltet ihr allerdings gewusst haben.
Aber du wusstest ja auch den Tisch.
Ja, aber ich musste kurz überlegen, war so verdammt, verdammt, verdammt.
Ich habe auch die Panik in deinem Blick gesehen, so scheiße.
Ja, naja, okay, aber ich habe es geschafft. Alles, was zählt.
Sehr schön. Jetzt habt ihr eine Vorstellung davon, wie dieser Test aussieht. Es gibt natürlich noch ganz viele andere neurologische Tests, die auch bei der Person angewendet wurden, die heute in unserem Fall auftaucht oder um die es heute geht. Von dieser Person in der Case Study haben wir tatsächlich auch zwei Abbildungen von zwei Messzeitpunkten, wo die Person den Test gemacht hat. Das ist zum einen, wo sie den Satz geschrieben hat. Einmal, ich sag mal, davor und danach. Und einmal, wo die Person, ich meine, die Formen abzeichnen musste. Da bin ich mir gerade aber nicht ganz sicher. Ihr werdet das Bild, sobald diese Folge online ist und ein paar Tage vergangen sind, auf Instagram auf jeden Fall finden. Das heißt, folgt da gerne schon mal rein, wenn ihr es noch nicht tut. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns. Bevor wir jetzt aber in den Fall starten, möchten wir, wie so oft, eine Triggerwarnung aussprechen. In dem Fall heute wird es um Pädophilie gehen, um sexuellen Kindesmissbrauch und um generell sexuelle Belästigung, sexuellen Missbrauch. Es ist nicht so wie sonst bei uns, also quasi, es ist heute nicht so detailreich beschrieben, wie es sonst ist. Von daher könnt ihr vielleicht gucken, ob ihr euch das zutraut, ob ihr da reinhören möchtet oder nicht. Der Grund, warum es heute nicht so detailreich beschrieben ist, ist, dass es sich um eine Case Study handelt. Heißt, ich habe diesen Fall aus einem wissenschaftlichen Paper entnommen, wo es eben um die neurobiologischen Aspekte ging. Dementsprechend ist der Fall heute auch ein bisschen kürzer, was allerdings natürlich nichts an den spannenden Aspekten wegnimmt. Ich habe eine kleine Sache geändert an diesem Fall, nämlich habe ich einen Namen hinzugefügt. In diesen wissenschaftlichen Papern werden die Fälle natürlich immer anonymisiert und aus erzählerischen Zwecken habe ich einen Namen hinzugefügt und habe das ein bisschen spannender formuliert. Dennoch ist der Fall, den wir heute dabei haben, genauso passiert und ich würde sagen, damit starten wir einfach mal rein. Es ist schon spät an diesem Abend, als ein Mann die beschäftigte Notaufnahme des University of Virginia Hospital in Charlottesville betritt. Sein Name ist John Wilson. Er klagt über starke Kopfschmerzen, berichtet von Selbstmordgedanken und äußert die Befürchtung, er könne seine Vermieterin vergewaltigen, wenn er nach Hause zurückkehre. Als die Ärzte diese Befürchtung hören, weisen sie ihn sofort in die Psychiatrie ein, um weitere Untersuchungen vorzunehmen und eventuelle Straftaten zu verhindern. Im Rahmen der ersten Gespräche auf Station berichtet der Mann außerdem, morgen vor Gericht erscheinen zu müssen. Er sei wegen Kindesmissbrauch verurteilt worden und müsse nun ins Gefängnis. Er habe zwar die Chance gehabt, dem Gefängnisaufenthalt zu entfliehen, indem er ein stationäres 12-Schritte-Programm für Sexualsucht absolviert, dieses habe er jedoch gründlich vergeigt. Obwohl er so schreckliche Angst vor dem Gefängnis habe, habe er es nicht geschafft, dem Personal und anderen Patienten gegenüber sexuelle Anzüglichkeiten oder kleinere Übergriffe zu vermeiden. Oft habe er um sexuelle Gefälligkeiten gebeten oder habe sich selbst so weit nicht im Griff gehabt, dass er aufgrund seines Verhaltens des Programms verwiesen wurde. Er scheint aufgewühlt, verängstigt, angesichts dessen, was morgen auf ihn wartet. Dennoch lässt Wilson sich auf das Personal der Station ein und schläft schließlich auch einige Stunden. Am nächsten Tag klagt er plötzlich über massive Gleichgewichtsstörungen, zusätzlich zu den starken Kopfschmerzen, die ihn beinahe wahnsinnig machen. Sein Verhalten ist so auffällig, dass ein neurologisches Gutachten in Auftrag gegeben wird. Dieses soll auch den bereits verurteilten Kindesmissbrauch, von dem Wilson berichtet hat, mit einbeziehen. Der zuständige Gutachter zeichnet daraufhin das Bild eines 40-jährigen, gesunden Mannes, der schon immer ein hohes Interesse an Pornografie und anderen erotischen Medieninhalten hatte. Der biografischen Anamnese ist zu entnehmen, dass John Wilson in seiner Jugend und bisherigem Erwachsenenalter keine auffälligen sexuellen Inhalte konsumierte oder sexuell auffälliges Verhalten zeigte. John Wilson ist in zweiter Ehe verheiratet, ein Mann, der vorher nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und ein ruhiges, unauffälliges Leben führt. Früher hat er als Justizvollzugsbeamter gearbeitet, bevor er 1998 einen Masterabschluss in Pädagogik erwarb und anschließend Lehrer wurde. Als einzig auffällig in der Biografie des Mannes erwähnt der Sachverständige eine 16 Jahre zurückliegende Kopfverletzung, die mit einem zweiminütigen Bewusstseinsverlust ohne offensichtliche neurologische Folgen einherging. Außerdem leide Wilson bereits seit 2 Jahren an starker Migräne und Bluthochdruck. Sein Wesen änderte sich jedoch deutlich, als er vor einiger Zeit begann, neben den erotischen Inhalten, die ausschließlich Erwachsene zeigten, auch Kinderpornografie zu konsumieren. Gleichzeitig begann er, Prostituierte anzusprechen und eigene sexuelle Gefälligkeiten in Massagesalons anzubieten. Den Höhepunkt erreichte seine Verhaltensänderung mit sexuellen Annäherungen gegenüber seiner jugendlichen Stieftochter. Während all dieser Aktivitäten war es Wilson durchaus bewusst, dass das, was er tat, inakzeptabel war. Er bemühte sich sehr, sein Verhalten zu verbergen und konnte dennoch den sexuellen Impulsen, die er verspürte, wenig bis gar nichts entgegensetzen. Einige Wochen nach Beginn der sexuellen Annäherungen durch ihren Stiefvater vertraute sich seine Stieftochter ihrer Mutter an, woraufhin diese die Polizei benachrichtigte. Zum Schutz ihrer Tochter warf sie ihren Mann aus der gemeinsamen Wohnung. Kurz Zeit später bestand auch ein gerichtlicher Beschluss, der ihm verbot, weiterhin in der gemeinsamen Wohnung zu leben und Kontakt zu seiner Stieftochter aufzunehmen. Und auch während der neurologischen Untersuchung verhält Wilson sich eigenartig. Er fordert weibliche Teammitglieder wiederholt zu sexuellen Gefälligkeiten auf und uriniert sich ein, ohne es zu bemerken. Neben diesen Verhaltensweisen fällt auch sein Gangbild auf. Er läuft seltsam breitbeinig und neigt während dem Laufen stark zur Seite. Neben anderen Testverfahren umfassen die neurologischen Untersuchungen auch den Mini-Mental State Test. Hier erreicht Wilson 25 von 30 Punkten, was einer deutlichen kognitiven Einschränkung, ähnlich einer leichten Demenz, entspricht. Wilson gelingt es nicht, einen einzigen lesbaren Satz zu schreiben oder eine einfache Form abzumalen, und er zeigt deutlich verzögerte Erinnerungen bei einem ansonsten völlig intakten Gedächtnis. In den bildgebenden Verfahren bestätigt sich dann der Verdacht, der bereits in den Ärzten reift. Die Magnetresonanztomographie zeigt eine sich vergrößernde Masse in der vorderen Schädelbasis, die den rechten Orbitofrontallappen verdrängt. Die histopathologische Untersuchung ergibt ein Hemangiopericytom, ein Hirntumor. So schnell wie möglich wird John Wilson daraufhin operiert. Der Tumor kann vollkommen entfernt werden. Nach der Resektion scheint John Wilson wieder ganz der Alte zu sein. Sein Gangbild hat sich normalisiert, er hat seine Blase wieder unter Kontrolle und er zeigt keinerlei sexuelle Enthemmungen. Keine anzüglichen Bemerkungen, kein Fragen nach sexuellen Gefälligkeiten. Kein Interesse an kinderpornografischen Inhalten oder anderen sexuellen Kontakten. Es gelingt ihm, im Sinne der richterlichen Anordnung erfolgreich an dem Programm für Sexualstraftäter teilzunehmen und schließt die stationäre Maßnahme ohne Probleme ab. 7 Monate und viele Gefährlichkeitseinschätzungen später wird John Wilson nach Hause entlassen. Aus Sicht der Ärzte stellt er nun keine Gefahr mehr für sich oder andere dar. Ein Jahr später jedoch entwickelt Wilson ähnliche Verhaltensweisen wie zuvor. Wieder klagt er über anhaltende Kopfschmerzen, wieder beginnt er heimlich Pornos zu sammeln. Seine Frau bemerkt die Wesensveränderung ihres Mannes und schlägt sofort Alarm. Wie schon erwartet, zeigt eine Magnetresonanztomographie ein erneutes Wachstum des Tumors. Im Februar 2002 erfolgt daher die 2. Tumorresektion. Mit dem gleichen Ergebnis: keine Kopfschmerzen, keine pädophilen Neigungen. John Wilson gilt damit als der erste dokumentierte Fall einer Person, die durch einen Hirntumor pädophil wurde und nach der Resektion vollkommen geheilt werden konnte. Der Fall gibt wichtige Einblicke in die Rolle verschiedener Hirnareale bei paraphilen Neigungen und zeigt deutlich auf, die Forschung in diesem Bereich ist noch lange nicht zu Ende.
Ich hatte ja schon vorher gesagt, dass ich super, super gespannt bin auf die Case Study und auf den Fall, den du mitbringst, weil ich finde, dass er so unglaublich gut zeigt, wie groß die Rolle von manchmal sehr kleinen Veränderungen, in dem Fall eher größeren Veränderungen, im Gehirn tatsächlich sein kann. Ich empfinde irgendwie immer eine Mischung von Faszination und Schrecken darüber, wie stark wir eigentlich unserer neurobiologischen Anatomie und auch unseren neurochemischen Prozessen unterworfen sind.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Ich finde, es hat für das menschliche Ego, das irgendwie der Meinung ist, es wäre über alles erhaben und wäre in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und freier Wille und ich kann selbst entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue und so weiter und so fort. Ich finde es, ja, es gibt einem immer so ein bisschen so einen kleinen Dämpfer, wenn man dann merkt und an solchen Studien eben feststellt, wie groß der Einfluss eigentlich ist von diesen Prozessen und auch von diesen neuroanatomischen Gegebenheiten, die wir ganz oft einfach unterschätzen.
Ja, ich fand es auch wirklich, ich habe diesen Fall ja gestern, wie gesagt, gefunden und ich fand es so, so spannend, dass einfach wirklich so eine sexuelle Neigung ausgelöst wurde, einfach nur dadurch, dass da im orbitofrontalen Kortex sich eine anatomische Veränderung ergeben hat und dass da quasi dieser Tumor gewachsen ist, der, ich weiß nicht, was auch immer gemacht hat, das wussten sie am Ende auch nicht. Aber es ist einfach, also ich fand es auch super spannend. Ich weiß aber auch, was du meinst, dass es einfach so dieser Gedanke, da muss nur was wachsen und ich bin ein anderer Mensch.
Mhm. Und das, ich finde das wahnsinnig spannend. Gleichzeitig sehr erschreckend, aber auch wahnsinnig spannend. Vor allen Dingen, weil wir bis heute über das menschliche Gehirn ja nicht annähernd so viel wissen, wie wir gerne, also sagen wollen würden.
Ja.
Es ist ja bis heute so, dass im Gehirn, ich meine, Erkrankungen wie Depressionen oder Schizophrenie werden zwar mit Medikamenten behandelt, aber wenn wir wirklich verstanden hätten, wo die einzelnen Sachen herkommen, dann hätten wir eine 100% Erfolgsgarantie, weil wir genau wüssten, was passiert. Und das tun wir nicht, denn wir wissen es nicht.
Ja.
Und ich finde solche Fälle einfach immer zum einen sehr erschreckend, weil ich mir denke, für die betroffene Person, also für die Person in deinem Fall selbst, wie erschreckend es sein muss, in den Spiegel zu gucken und zu wissen, dass man diese Dinge getan hat und gesagt hat und gemacht hat und dass es wieder passieren kann und dass man es selber gar nicht merken wird, weil das Schwierige daran ja ist und das Erschreckende daran ist, dass man selber nicht realisiert, was man da tut. Zumindest nicht in einem Ausmaß, in dem man es dann noch kontrollieren könnte. Und ich finde, das stellt immer diese Frage nach dem komplett eigenen freien Willen und dass man quasi alles entscheiden kann, was man entscheiden will, in Frage, wenn solche Fälle zeigen, dass eine Veränderung in deinem Gehirn deine ganze Persönlichkeit verändert.
Ja, und deine ganze Impulskontrolle, ja. Ne? Also es hat ja nicht nur geändert, dass auf einmal eine sexuelle Neigung entstanden ist, die gar nicht da war, sondern dass auch die Fähigkeit, seine Impulse und seine sexuelle Neigung und, ich sag mal, in der Kester, die hieß es auch, Triebhaftigkeit zu kontrollieren, diese Fähigkeit war entweder ganz doll runtergeschraubt oder sogar ganz weg.
Ja.
Also, ne, er hat ja wirklich, er hat nicht mal in der neurologischen Untersuchung es geschafft, sich zurückzuhalten und irgendwelche sexuellen Enthemmungen zurückzuhalten.
Und das finde ich total, muss ich ehrlich sagen, es ist vielleicht falsch, das falsche Wort, aber mir fällt kein besseres ein. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, weil alles, was wir im Alltag machen und jeder von uns hemmt sich im Alltag ja hunderte Male. Sei es jetzt, dass ich, wenn ich keine Lust mehr habe, irgendwas zu machen, nicht einfach aufspringe und sage, okay, wisst ihr was, nach mir die Sinnflut, ich gehe jetzt. Oder sei es, dass mich jemand wütend macht und ich ihm nicht einfach ins Gesicht schlage oder ihn beleidige oder was auch immer. Bis hin zu im Grunde der Hemmung, was Sexualität angeht. Und ich bin ja jeden Tag mit Vertretern des anderen Geschlechts oder des gleichen Geschlechts oder wie auch immer zusammen. Und je nachdem, welche Sexualität ich habe, hemme ich mich ja auch den ganzen Tag. Also ich hemme ja alle möglichen Dinge, die ich nicht tun sollte, dauernd.
Und auch teilweise tun wir das ja auch unbewusst.
Unbewusst, ne? Ja.
Also teilweise. Es ist ja nicht irgendwie so, dass man sich immer denkt, keine Ahnung, dass man sich irgendwie immer denkt, oh, ich will jetzt unbedingt mit dem rummachen.
Nee.
Sondern einfach, dass es halt so ein unbewusstes, ständiges Hemmen ist, um halt einfach...
Ja. Also ich meine, unser Gehirn unterstützt und hemmt ja den ganzen Tag. Also es fängt ja schon damit an, dass ich jemanden sehe, der eine bestimmte Emotion zeigt. Und da geht's in meinem Gehirn ja schon los, wenn meine Spiegelneurone funktionieren, dass ich das zwar spiegle, gleichzeitig aber hemme, dass ich genau das Gleiche tue. Also wenn ich jemanden weinen sehe, dann kann ich das mitempfinden, meine Spiegelneuronen springen an, aber gleichzeitig wird gehemmt, dass ich automatisch direkt mit anfange zu heulen. Und das sind ja auch Sachen, die damit zu tun haben, wie das Gehirn auf äußere Reize reagiert und wie es die verarbeitet. Und ich finde die Vorstellung einfach total verrückt, jemandem gegenüber zu sitzen, der die ganze Zeit sexuelle Anzüglichkeiten sagt und sie nicht kontrollieren kann. Selbst wenn du ihm sagst, hör auf, stopp, es ist komplett unangebracht, weil es widerspricht, finde ich, auch irgendwie immer unserer Wahrnehmung, zumindest empfinde ich das so, unserer Wahrnehmung und unserer Ansicht, dass jeder Mensch sich entscheiden kann, Dinge zu tun oder sie nicht zu tun.
Hm.
Und ich finde, deine Case Study wirft halt die Frage auf, ob das wirklich der Fall ist, wenn wir von einer derartigen neurologischen Einschränkung sprechen.
Ja, naja, also es ist ja, wir kommen jetzt gleich noch darauf zu sprechen, aber es gibt ja tatsächlich auch mehrere Studien, die tatsächlich schon in die Richtung geforscht haben, so welche Rolle spielen da verschiedene Hirnregionen, verschiedene Neurotransmitter, verschiedene Nervenzellen in unserem Gehirn. Und mein Eindruck vor allem auch bei der Recherche gestern und tatsächlich auch ein Eindruck, den ich aus der forensischen Psychiatrie habe, ist, dass es manchmal, also dass es sicherlich nicht immer heißt, dass man sich nicht kontrollieren kann. Manchmal ist das alles total freier Wille und manchmal entscheidet man sich bewusst dafür.
Ja.
Und manchmal kann man gar nichts dafür oder kann man gar nichts kontrollieren, wie jetzt würde ich sagen, dieser Case Study. Und manchmal ist es so ein Graubereich. Da denke ich gerade auch an einen meiner Patienten. Da würde ich sagen, da sind wir so im Graubereich, auch in dem Thema drin, weil man irgendwie, da ist ein bisschen was Hirnorganisches und da ist aber auch ein bisschen was Persönlichkeitsmäßiges. Und da ist halt wirklich so die Frage, okay, wie viel ist denn da irgendwie steuerbar und wie viel ist irgendwie bewusst? Und das sind halt so Fragen, die man, denke ich, final nie klären werden kann. Aber trotzdem ist es ja super spannend und super wichtig, auch in die Richtung weiter zu forschen. Und auch ganz wichtig, finde ich, damit darauf aufmerksam zu machen, dass man bei Behandlungen oder eben Verfahren, bei denen pädophile Neigungen der Grund sind, zum Beispiel für ein Strafverfahren oder wo Kindesmissbrauch stattgefunden hat, wenn es aufgrund einer Pädophilie oder so ist, oder generell auch bei sexuellen Neigungen, dass man da öfter mal auf die hirnorganischen Ursachen guckt, weil es tatsächlich gar nicht, also nicht immer gemacht wird, dass man erstmal irgendwie Scans macht und erstmal irgendwie guckt, okay, ist da irgendwas? Manchmal wird es nämlich auch vergessen oder auch vernachlässigt. Und ich finde das gerade mit dem Case Study heute, mit der Case Study heute super, super wichtig, da nochmal irgendwie drauf hinzuweisen, dass es voll wichtig ist, das hirnorganisch abzuklären.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, es ist ja nicht der erste Fall, wo man sexuell enthemmtes oder auch gewalttätiges Verhalten sieht nach einer Schädelhirnverletzung. Es gibt unterschiedliche berichtete Fälle. Beispielsweise haben Müller et al. Von einem Ende 20-jährigen Mann berichtet, der nach einem Motorradunfall, bei dem Motorradunfall hatte er sich eine doppelte Schädelbasisfraktur zugezogen und hat danach mehrere Wochen im Koma gelegen. Und nach diesem Unfall wurde er mehrfach wegen sexueller Nötigung bei gleichzeitig extremer Gewaltanwendung verurteilt. Und der hat sich vorher nichts zu Schaden kommen lassen. Das war vorher niemand, der dem Gesetz schon bekannt gewesen wäre, sondern erst nach diesem Unfall hat es diese Straftaten gegeben. Und er ist dann nach Paragraph 63 in die forensische Psychiatrie eingewiesen worden, weil man eben festgestellt hat, dass er diese Schädigungen im Gehirn hat. Das Verrückte war, dass rein anatomisch das Gehirn vollkommen unauffällig war. Aber man hat dann im Positronenemissionstomographen, kurz im PET, gesehen, dass es im orbitofrontalen Bereich und im temporalen Bereich verminderte Aktivität gegeben hat. Und tatsächlich konnte man allein aufgrund dieser veränderten Aktivität sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sein aggressives Verhalten dadurch begünstigt wird. Deswegen ist er nach Paragraph 63 in die forensische Psychiatrie eingewiesen worden, weil man eben nachweisen konnte, dass es im Gehirn diese strukturellen Auffälligkeiten gab. Und es ist da eben insbesondere beim frontalen und temporalen Bereich bereits bekannt, dass die sowohl sexuelle Enthemmung als auch gewalttechnische Enthemmung begünstigen. Das heißt, wenn es Veränderungen in diesen Hirnbereichen gibt, kann es sein, dass Leute mehr dazu neigen, sich insbesondere aggressiv zu verhalten und enthemmter sind, was Aggression angeht. Und in diesem Fall war es dann eben so, dass man das gesehen hat, es berücksichtigt hat und gesagt hat, okay, das hat einen so großen Einfluss auf diesen Mann, dass wir da von einer verminderten Schuldfähigkeit bzw. einer Schuldunfähigkeit sprechen müssen.
Vielleicht erinnern sich einige von euch auch schon daran, dass wir schon mal darüber gesprochen haben, über, ich glaube auch schon mehrere Mal, über das Frontalhirn und über die Rolle des Frontalhirns bei, ich sag mal, Planung und eben Verhaltenskontrolle. Da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn wir zum Beispiel streiten und wenn wir dann sehr wütend werden und Dinge sagen, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen, dann liegt es auch an einem Zusammenspiel der verschiedenen neurobiologischen Teile in unserem Hirn. Und unter anderem hängt das dann damit zusammen, dass unser Frontalhirn, ich sag's mal ganz platt, weniger aktiv wird und die emotionalen Regionen aktiver sind und damit eben unsere Verhaltenskontrolle etwas schwächer ist und deswegen wir Sachen raushauen, die wir vielleicht sonst gar nicht sagen würden.
Ich stelle mir immer vor, dass in Streitsituationen, wenn man wütend wird, im Grunde im Frontallappen das Licht ausgeht. Und ja, alles, was du an Kontrolle da vorne hast, das dir sagt, das würde ich an deiner Stelle nicht sagen. Nein, das solltest du auf keinen Fall sagen, das ist richtig unfair. Das sagst du auf keinen Fall, das ist mega verletzend. Und der Frontallappen ist aber aus, Licht ist aus. Da sagt niemand mehr irgendwas und deine emotionalen Bereiche im Gehirn sagen nur so, okay, drauf da und noch einen und noch einen, dafür wirst du bezahlen. Und dann haut man noch einen hinterher, wie du hast immer und niemals machst du das und vor 2 Jahren habe ich dir schon gesagt, du bist so ein Blöder, was auch immer und dann geht's los.
Obwohl ich sagen würde, dass wenn das Licht im Frontalhirn ganz aus ist, dann haben wir ein Impulskontrollproblem, also ganz schlimmes. Ich würde sagen, wenn ich so an mich zum Beispiel denke, und ich würde auch sagen an ganz viele Menschen, die nicht anfangen, in einem Streit einfach massiv zu beleidigen und Sachen zu werfen und komplett gar keine Kontrolle mehr haben, dass vielleicht das Licht einfach so einen Dimmschalter und es wird so ein bisschen dunkler.
Ja, ich stelle mir das immer im Extrem vor, weil es mir das einfacher macht. Aber ja, natürlich, ja, es herrscht wahrscheinlich eine etwas zwielichtige Beleuchtungssituation.
Schummerlicht.
Quasi.
Bezüglich der frontalen Hirnareale gab es tatsächlich auch noch ein weiteres Experiment, was nochmal die Rolle des Frontalhirns bestätigt, wie wir es jetzt gerade auch ein bisschen einfacher ausgeführt haben. Da gab es ein Experiment von, jetzt lasst mich richtig aussprechen, Beauregard et al.?
Ich würde sagen, es heißt Beauregard. Aber
oh Gott, Bourgeois. Ich möchte kurz sagen, dass ich nur Latein in der Schule hatte und kein Französisch.
Ich bin mir auch nicht sicher, obwohl ich Französisch hatte, also es ist keine Schande.
Gut, also jetzt habt ihr 2 Versionen davon gehört. Sucht euch eine aus. In diesem Experiment wurden verschiedenen Probanden sexuell erotische Videos gezeigt und gleichzeitig wurden die neurologischen Prozesse dabei untersucht. Beim Betrachten dieser Videos wurden vor allem die Amygdala und temporale Strukturen wie der Unterhypothalamus aktiv. Das sind quasi die Bereiche, die bei sexueller Erregung auch bei Emotionen angehen. Nachdem die Probanden allerdings aufgefordert wurden, die sexuelle Erregung zu hemmen, also quasi einfach die Anweisung, werd nicht sexuell erregt.
Haben sie wahrscheinlich im Kopf alle möglichen Kochrezepte durchgegangen oder sowas.
So, keine Ahnung, so an die Oma denken, an die Mutter denken, okay, damit es bloß nicht losgeht.
Okay, Maxi, alles klar.
Nein, damit es nicht losgeht, du Eklige. Als diese Aufforderung kam, sind dann quasi, ich sag mal so, ist das Licht in Amygdala, temporalen Strukturen, Hypothalamus auf einmal ausgegangen oder es wurde gedämmt. Und dann kam der präfrontale Kortex quasi ins Licht und wurde dann aktiv. Quasi in dem Moment, wo du aufgefordert wirst, deine Gefühle oder deine Erregung zu hemmen, wird der präfrontale Kortex aktiv. Damit macht es total Sinn, aus meiner Sicht, dass bei unserem John Wilson, dadurch, dass er der Hirntumor in dem präfrontalen Kortex saß, wo eben wir sexuelle Erregung hemmen und auch unser Verhalten hemmen, dass es ihm in dem Moment nicht mehr möglich war, weil da einfach so ein, ich glaube, das war tatsächlich so ein eiergroßer oder so ein tennisballgroßer Tumor saß.
Was an der Stelle tatsächlich auch ziemlich bekannt ist, ist das sogenannte Cluver-Busey Glüwer-Syndrom. Auch da nicht ganz sicher, wie die Nachnamen ausgesprochen werden, aber ich glaube, es heißt Glüwer- und Busey-Syndrom. Und zwar wurde das erstmals bei verschiedenen Affen gezeigt, die ja eine sehr merkwürdige Form von Hypersexualität gezeigt haben. Und zwar, nachdem auf beiden Seiten des Temporallappens Verletzungen im anterioren Temporallappen vorlagen. Und mittlerweile, also das ist das erste Mal, dass diese Art von Syndrom beobachtet wurde. Und mittlerweile ist es eben bekannt, also es wurde bekannt durch Glüwer und Busey, die das erstmals entdeckt haben bei diesen Affen. Und deswegen wurde es auch Glüwer-Busey-Syndrom genannt. Und es ist mittlerweile tatsächlich sogar untersucht bei Menschen, weil sich eine Form von Hypersexualität bei Schlaganfallen in 6-10% der Schlaganfallpatienten zeigt. Und zwar nachvollziehbarerweise bei Schlaganfallpatienten, die in diesem anterioren Temporallappen Verletzungen erlitten haben. Und das, wie gesagt, sorgte eben erstmals bei Affen, wurde bei Affen erstmals beobachtet, zu hyperoralem Verhalten. Also das ist einfach sehr viel, ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein kleines Kind, das quasi alles in den Mund nimmt. Und auf der anderen Seite eben diese Hypersexualität, also sehr, sehr, sehr stark ausgeprägte sexuelle Bedürfnisse, sexuelle Neigungen, sehr stark sexualisiertes Verhalten. Und mittlerweile ist dieses Syndrom eben bekannt, weil man es häufiger bei Menschen nach Schlaganfällen gesehen hat. Das ist tatsächlich auch diagnostizierbar durch Sicherstellung der Verletzungen in den entsprechenden Hirnarealen.
Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, okay, welche Rolle spielt denn insbesondere das Frontalhirn, sowohl bei sexueller Enthemmung als auch vielleicht bei gewalttätigen Handlungen, gewalttätiger Enthemmung. Es gab auch Studien, die gerade auch genau wirklich in Bezug auf Sexualstraftäter gemacht wurden, halt also quasi wirklich diese Kombi genommen haben aus Straftaten, also eben aus Gewalt und Sexualität. Jetzt haben wir es ja bisher so ein bisschen voneinander getrennt gehabt. Aigner et al. Hat da zum Beispiel Hirnveränderungen bei Sexualstraftätern untersucht. Das waren Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses, haben dafür neuroradiologische Befunde genutzt. Und von 82 untersuchten Straftätern hatten 48,8% im MRT sichtbare Veränderungen. 65% davon waren in der hochgewalttätigen Gruppe und 16,6% wurden einer niedrig gewalttätigen Gruppe zugeordnet. Die anderen haben sich so dazwischen bewegt. Neben Aigner et al. Gab es natürlich auch noch andere Untersuchungen und Studien in die Richtung. Generell gibt es den Verdacht, der sich aus dieser Forschung erschließt, dass Hirnstrukturen wie die Amygdala und der Hippocampus bei Paraphilien und Sexualstraftaten von zentraler Bedeutung sind. Des Weiteren gab es natürlich auch Untersuchungen, wir werden immer spezifischer zu unserer Case Study, die sich auf pädophiles Verhalten beziehen, also einen Zusammenhang untersuchen zwischen Hirnveränderungen und pädophilem Verhalten. Da gab es eine Forschung von Schiffer et al., die von einer frontostriatalen und zerebellären Volumenminderung bei Pädophilie berichteten. Andere Untersuchungen, wie zum Beispiel von Schilz et al., fanden heraus, dass bei den 15 pädophilen Probanden, die sie untersucht hatten, eine Aufweitung des rechten Unterhorns zu erkennen war. Und des Weiteren waren da Veränderungen der Amygdala, des Hippocampus und des Triae Terminalis. Das sind jetzt alles Begriffe, die erstmal hier einfach in den Raum geworfen werden. Wir werden euch auf Instagram dann nochmal so ein schönes Schaubild machen, wo wir euch zeigen, wo alles ist, was wir hier jetzt erwähnen. Was man sagen kann bei diesen Untersuchungen zu pädophilen Straftaten, Zusammenhang von Pädophilie und Hirnveränderungen, ist, dass es da tatsächlich eine Volumenminderung im frontalen Bereich gibt, unter anderem bei manchen untersucht wurde, und dass es, ja, ich würde einfach mal, wenn ich es zusammenfasse, dass einige Areale des Gehirns volumengemindert sind.
Tatsächlich gingen die Wissenschaftler sogar davon aus, dass diese Volumenminderung bedeuten könnte, dass es eine Disconnection der Faser, des Fasernetzes gibt. Also, dass bestimmte Bereiche des Gehirns nicht so gut mit anderen vernetzt sind. Auch das kennen wir schon aus anderen Folgen mit anderen Erkrankungen, dass bestimmte Reize einfach nicht so gut übertragen werden oder bestimmte Bereiche nicht so gut miteinander in Kontakt stehen, wie sie es sollten. Und auch das wird bei Pädophilie vermutet, dass an dieser Stelle eben ja, es an manchen Stellen einfach keine Verbindung zwischen einzelnen Bereichen gibt, die es bei, ich sag jetzt mal, dem normalen Durchschnittsgehirn eigentlich geben sollte.
Neben diesen hirnstrukturellen Veränderungen, die wir jetzt beschrieben haben, liegen tatsächlich auch Studien vor, die eine Veränderung der Hirnfunktion bei einer Pädophilie nahelegen. Da gab es tatsächlich auch einen Fallbericht, den ich ganz spannend finde. In diesem Fallbericht ging es um einen 20-jährigen Mann, der wegen Trunkenheitsfahrt, Bandendiebstahl und Körperverletzung ist er bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er hatte einen Motorradunfall, wo er ein schweres Schädelhirntrauma erlitt. Und anschließend wurde auf einmal wegen sexuellem Missbrauch von Kindern auffällig, und zwar wirklich immer wieder. Bei ihm wurde ein MRT gemacht, wie auch tatsächlich bei unserem ersten Fall. Erster kleine Fallbericht, den wir jetzt vorhin nochmal erwähnt haben nach dem Fall. Der MRT-Befund war ebenso unauffällig und auch bei ihm wurde dann mit der Positronen-Emissionstomographie gearbeitet, also kurz dem PET. Und da hat man herausgefunden, dass bei ihm eine frontobasale und temporobasale Aktivitätsveränderung vorlag. Ähnliche temporale Hirnveränderungen wurden auch von Mendes et al. Berichtet und auch Dressing et al., wir haben heute ganz viele et als, haben berichtet von Veränderungen der Aktivierbarkeit der Basalganglien und von, ebenso wie bei unserem, wie bei dem Fall jetzt gerade, temporobasale Hirnregion.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was et al. Eigentlich bedeutet. Ich glaube, das haben wir noch nie erklärt. Und zwar ist es so, dass Forschung ja häufig in Forschergruppen betrieben wird. Also es macht dann nicht nur einer, sondern mehrere Personen. Häufig sind da ganze Forschungsgruppen, also 20 Leute dran beschäftigt. Und es gibt aber natürlich immer Einzelpersonen, die quasi die Führung übernehmen, die den Großteil der Forschung organisieren oder die am Ende eben auch die ja, Forschungsergebnisse, die wissenschaftlichen Paper formulieren, schreiben, einreichen etc. Und dann steht häufig in dem Paper oben drin eine ganze Liste an Namen. Also da stehen dann 5, 6 Namen. Ich habe auch schon Paper gesehen, wo 10 Namen drin standen oben. Und damit man, wenn man diese Paper zitiert, nicht jedes Mal alle Namen auflisten muss, schreibt man, wenn es mehr als 3 Autoren sind, et al. Dahinter, was so viel heißt wie und andere oder und weitere. Damit man eben nicht jedes Mal die 10 Nachnamen auflisten muss. Genau, dann wäre das hier zumindest einmal erklärt. Denn, wir kommen zum nächsten et al., es gibt mittlerweile sogar Untersuchungen mit größeren Probandenanzahlen, weil 15 ist ja eine sehr kleine Probandenzahl, seien wir ehrlich. Und zwar haben Schiffer et al. Herausgefunden, dass es Veränderungen in der Aktivierbarkeit in bestimmten Bereichen des Gehirns gibt. Und zwar haben sie dafür homosexuelle Probanden mit Pädophilie verglichen mit homosexuellen Probanden, die eben nicht pädophil sind. Und in einer früheren Studie haben sie untersucht, also haben sie die unterschiedlichen Aktivierungslevel untersucht und haben finden können, dass es unterschiedliche Aktivierungsmuster gibt. Also homosexuelle Probanden mit Pädophilie haben im Gehirn andere Bereiche, die aktiviert werden bei sexueller Erregung, wie homosexuelle Probanden ohne Pädophilie. Und daraufhin haben sie dann diese Aktivierungsmuster verglichen mit, sie haben den Probanden also quasi ein luteinisierendes Hormon-Releasing-Hormon-Agonisten-Medikament gegeben.
Kurz LHRH, damit wir das jetzt nicht noch ein paar Mal sagen müssen.
Genau. Und dieses Medikament hat eine Wirkung auf das Level der Aktivierung im beispielsweise dorsolateralen präfrontalen Kortex oder auch im parietalen Lobulus und des superioren temporalen Gyrus. Und danach haben sie eben diese Bereiche, nachdem sie der einen Gruppe dieses Medikament gegeben haben, haben sie die Aktivierungsmuster nochmal verglichen und konnten zeigen, dass mit diesem Medikament die Hirnbereiche bei den Probanden, die eben für diese Form von sexueller Erregung bei Mädchen und jungen Bildern zuständig sind, plötzlich nicht mehr so stark aufleuchten und nicht mehr so stark aktivierbar sind. Und die Autoren haben daraus geschlussfolgert, dass die Therapie mit diesem LHRH-Agonisten die Aktivierbarkeit dieser Strukturen verändert. Das heißt, das war quasi eine fortschrittliche Studie, um zu schauen, was können wir denn tun, um die Aktivierbarkeit oder die sexuelle Erregbarkeit auf neurologischer Ebene bei homosexuellen Pädophilen zu vermindern, zu stoppen, um sie irgendwie auf eine Art und Weise zu behandeln, weil Psychotherapie bei neurologischen Veränderungen und Veränderungen der Aktivierbarkeit einfach nicht so viel hilft. Zumindest, also wir hatten es ja vorhin auch in deiner Case Study, dass es einfach problematisch ist. Und tatsächlich benutzt man dieses LHRH-Agonisten-Medikament. Das nutzt man beispielsweise in Form von Salvazyl. Also das ist eins davon.
Salvazyl, nochmal ganz kurz zur Erklärung, ist tatsächlich das, soweit ich weiß, einzig zugelassene Medikament für die Behandlung von besonders gewaltbereiten Sexualstraftätern, meine ich. Also besonders schwerwiegende Sexualstraftäter. Tatsächlich wird es im forensischen Kontext ab und zu vergeben. Also ich hatte jetzt auch schon zwei Patienten, die das bekommen haben. Das ist ein Medikament, das wirkt, indem es die Spiegel des männlichen Hormons, wir kennen es alle, Testosteron, im Körper reduziert. Unter anderem, wie Babsi gerade schon gesagt hat, wirkt es auf diese Aktivierungsbereiche im Hirn. Zusätzlich reduziert es das Testosteron. Und wird eben, wie gesagt, angewendet, um den Sexualtrieb bei erwachsenen Männern mit schweren, abnormen Sexualverhalten zu vermindern.
Ich glaube, man kann es umgangssprachlich auch chemische Kastration nennen.
Ja, genau, das ist chemische Kastration, ja.
Genau.
Tatsächlich wird da ja auch nicht nur die sexuelle Erregung in Bezug auf Kinder gehemmt, sondern einfach generell, da ist dann wirklich alles weg.
Da passiert einfach nicht mehr
viel. Da passiert nichts mehr.
Also auch an Bedarf nicht.
Ja.
Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, kann man mit diesen neurologischen Erkenntnissen und mit den Studien jede Form von pädophilen Straftaten erklären? Und können wir jetzt nicht einfach bei allen Straftätern sagen, okay, wir geben denen einfach allen Medikamente und die haben alle ein Problem irgendwo auf neurochemischer oder neuroanatomischer Ebene? Und ich denke, ihr könnt es euch schon vorstellen, denn wir sind hier ja bei Blackbox, multifaktoriell bedingt, alles ist eine Zusammenspiel-Orchestrierung aus Anlage und Umwelt. Das heißt, nein, natürlich kann man nicht Pädophilie nur mit neurologischen oder hirnorganischen oder chemischen Prozessen erklären. Und natürlich hat nicht jeder Pädophile irgendwelche Veränderungen im Gehirn.
Genau, und nicht bei jedem Pädophilen reicht es einfach, Salbutamol zu geben und fertig die Geschichte. Denn sonst, sonst wäre es ja sehr einfach, wenn das so gehen würde. Tatsächlich braucht es verschiedene Behandlungsaspekte, weil man eben nicht ganz genau weiß, woran liegt's, weil es eben multifaktoriell bedingt ist.
Und an dieser Stelle wollen wir gerne noch hinzufügen, dass wir zwar gerade von Pädophilen gesprochen haben, wir aber natürlich pädophile Straftäter meinen und nicht Pädophile an sich. Denn Pädophilie ist keine Straftat, sondern beschreibt lediglich die sexuelle Hingezogenheit zu Kindern. Und solange diese Hingezogenheit nicht ausgelebt wird in Form von Konsum von kinderpornografischen Materialien, Ansprechen, Anfassen, sexueller Kindesmissbrauch, alles, die ganze Palette, solange das nicht durchgeführt wird, ist ein Pädophiler kein Straftäter, sondern lediglich jemand mit einer eher ungünstigen sexuellen Orientierung.
Und dennoch treffen ja viele der Untersuchungen jetzt trotzdem darauf zu, nämlich dass es ja verschiedene Hirnregionen aktiv werden, eventuell auch bei Menschen, die eben noch nicht straffällig geworden sind.
Mhm.
Also von daher, das kann man natürlich schon anwenden. Klar, Pädophilie ist Pädophilie, wenn das eben verschiedene Hirnregionen anspricht, als eben zum Beispiel bei heterosexuellen Menschen oder bei Homosexuellen ohne pädophile Neigungen, dann kann man das schon auch in der Theorie auf andere anwenden, mit der Frage eben, ob das wirklich zutrifft, weil das multifaktoriell bedingt, wir wissen nicht, der eine kann komplett, bei dem einen kann es komplett hirnorganisch sein, beim nächsten kann es komplett, ich weiß nicht, biografisch belegt sein oder irgendwie aus Traumata entstanden sein. Ne? Also es gibt da verschiedene Ursachen, die man alle auf jeden Fall mit einbeziehen sollte, wenn es um Ursachenklärung geht. Aber wo man eigentlich nicht weiß, woran es liegt. Das ist so frustrierend.
Bitte tut uns nur den Gefallen und schmeißt Pädophile nicht mit Sexualstraftätern in einen Topf. Denn die beste Möglichkeit, um Straftaten jeder Form zu vereiteln ist, darüber zu sprechen und Menschen, die beispielsweise betroffen sind beziehungsweise die pädophil sind, die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Und das funktioniert nicht, wenn wir sie von vornherein verurteilen. Also bitte, Sexualstraftäter, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, aber Pädophilie ist nichts, was sich jemand aussucht. Also schmeißt die bitte nicht in einen Topf.
Und vielleicht, wenn hier jetzt jemand zuhört, der vielleicht selbst betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist von Pädophilie, da gibt es einige Anlaufstellen, wo ihr euch Hilfe suchen könnt, wo ihr nach Unterstützung oder Therapie fragen könnt. Diese Organisation nennt sich Kein Täter werden, gibt es immer öfter in Deutschland und die bieten da sehr viel Unterstützung an, haben sehr viele Angebote und wir würden euch das in die Shownotes packen. Also falls ihr da Bedarf oder Interesse habt, könnt ihr einfach mal reinklicken.
Gleiches gilt natürlich auch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt in eurem bekannten Verwandtenkreis vielleicht einen Fall von sexuellem Kindesmissbrauch. Wir schreiben euch auch dafür die Telefonnummern in die Shownotes. Denn in der Folge, die wir gerade besprochen haben oder in der wir uns gerade befinden, ging es ja um sexuellen Kindesmissbrauch. Das heißt, wir schreiben euch Telefonnummern mit rein, wo ihr euch melden könnt für den Fall, dass ihr den Verdacht habt, dass jemand in eurem Umfeld Opfer ist oder Täter ist. Und in diesem Zusammenhang guckt da auch bitte nicht weg.
Und wenn wir jetzt gerade schon bei Shownotes sind, würde ich auch vorschlagen, dass wir euch die unsere Quellen auch dieses Mal in die Shownotes packen. Die Case Study kommt natürlich aus einer Forschungsgruppe. Das war von Jeffrey Burns und Russell Swerdlow. Ich verlinke euch oder wir verlinken euch das nochmal unten rein. Heißt, falls ihr diese Case Study nochmal in Originalsprache, Englisch, lesen möchtet, dann könnt ihr da gerne noch draufklicken und verlinken euch auch noch unsere anderen Quellen für die heutigen ganzen Infos, die wir einfach mal so gedroppt haben.
Genau. Und in diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass ihr eine genauso spannende Folge hattet wie wir. Ich habe auf jeden Fall ganz viel gelernt, fand es total interessant und habe mich mega gefreut, dass wir mal wieder in die Untiefen der Neurobiologie eingetaucht sind. Und lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet. Schreibt uns gerne bei Instagram oder auch bei Patreon, wo ihr uns übrigens unterstützen könnt. Da könnt ihr euch jederzeit anmelden und dafür sorgen, dass dieser Podcast weiterhin von uns produziert und von uns gemacht wird und wir unabhängig bleiben können. Und in diesem Sinne würde ich sagen, passt auf euch auf, seid lieb zueinander.
Und wir sagen
tschüss!